fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Aktienmarkt gleich USA und Aktienmarkt in den USA gleich S&P 500. So einfach könnte man es sich machen. Aber das, was am Kapitalmarkt wirklich passiert, ist oftmals nicht direkt offensichtlich. Wir wollen heute einmal einen Blick unter die Oberfläche der Kapitalmarktentwicklung der letzten Wochen und Monate wagen. Über den letzten Monat kam der S&P 500 mit knapp plus 0,22% kaum vom Fleck. Defensive Versorgerwerte gewannen hingegen knapp 9%. Der zweitstärkste Sektor waren Basiskonsumgüter. Der drittstärkste Gesundheitswerte. Alle diese Sektoren sind klassische Defensivwerte. Blicken wir auf die Entwicklung des bisherigen Jahresverlaufes, dann stellen wir fest, dass seit Jahresbeginn Versorgerwerke am besten performt haben, plus 13,6%, und Basiskonsumgüter, zyklische Verbrauchsgüter, um 7,6% outperformt haben. Das sind auf jeden Fall sehr interessante Entwicklungen. Small Caps, also gering kapitalisierte Unternehmen, schnitten schlechter als Large Caps, also großkapitalisierte Unternehmen, ab. Der Markt setzte also in den letzten Monaten klar auf defensive Werte. Aber warum ist dies der Fall? Wenn wir auf den letzten Monaten blicken, stellen wir fest, ja, Versorger, wie gesagt, plus 8,77%, also knapp plus 9%. Dies deutet auf ein defensives Anlegerverhalten hin, da Versorger oft als sicherer Hafen in unsicheren oder volatilen Marktphasen gesehen werden. Die Basiskonsumgüter stiegen um knapp 4%, und das könnte auch darauf hinweisen, dass Verbraucher weiterhin in grundlegende Konsumgüter investieren, was typisch für eine defensive Investitionsstrategie ist. Das Gesundheitswesen hat mit Zuwächsen von 0,38% den S&P 500 outperformed, aber hat auch nicht besonders stark zugelegt, war aber einer der stärkeren Sektoren. Die Gesundheitsaktien sind oft weniger zyklisch und können Stabilität in verschiedenen Marktphasen bieten. Blicken wir aber auch auf Industriegüter und die Technologieaktien. Technologieaktien haben einen Rückgang von knapp 0,7% im letzten Monat verzeichnet und Industriegüter einen Zuwachs von 0,1%, also sind nahezu unverändert. Solche Sektoren können von konjunkturellen Schwankungen beeinflusst werden, was ihre geringere Performance erklären könnte. Der größte Verlierer im letzten Monat waren Energieaktien. Diese sind um 3,2% gesunken. Der Energiesektor ist oft stark von globalen Ölpreisen und politischen Unsicherheiten beeinflusst. Im letzten Monat sind die Ölpreise um 7,9% gesunken. Blicken wir auch auf Finanzwerte und langhaltige Konsumgüter. Diese Sektoren zeigten leichte Rückgänge von knapp 0,2% bzw. 0,8%. Diese Performance kann von Zinssätzen und Verbrauchervertrauen beeinflusst sein. Grundstoffe und Immobilien sind die stärksten Verlierer, jeweils mit 1,2% bzw. knapp 2%. Diese Rückgänge können auf Bedenken hinsichtlich globaler wirtschaftlicher Verlangsamung und potenzieller Zinserhöhungen zurückzuführen sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt in diesem Monat eine gemischte Performance zeigt, wobei defensive Sektoren wie Versorger und Basiskonsumgüter eine starke Performance aufweisen, während zyklische Sektoren wie Energie und Grundstoffe Rückgänge verzeichneten. Blicken wir aber auch auf die Entwicklung seit Jahresbeginn. Seit Jahresbeginn kommen die Versorger auf knapp plus 13,6%. Diese starke Entwicklung deutet darauf hin, dass Investoren möglicherweise jetzt seit vielen Monaten bereits defensive Positionen bevorzugen. Der zweitstärkste Sektor, obwohl er im vergangenen Monat verloren hatte, waren die Energiewerte. Diese haben einen Zuwachs von 13,5% verzeichnet. Seit Jahresbeginn sind die Ölpreise um etwa 11% gestiegen. Finanzwerte kommen auf plus 11,2%. Die Industriewerte sind um 10,5% gestiegen. Basiskonsumgüter haben einen Anstieg von knapp 8% vermerkt. Grundstoffe sind um 7,6% gestiegen, Technologiewerte um 6,5%. Technologiewerte sind eine der offensivsten Positionen am Markt. Das Gesundheitswesen ist moderat verlaufen und ist um 5,45% gewachsen. Der S&P 500 insgesamt hat um 9,3% zugelegt. Relativ schwach hingegen sind Immobilienaktien gelaufen. Diese sind nur um 4,6% gestiegen und das könnte mit den gestiegenen Zinsen seit Jahresbeginn zusammenhängen. Der Russell 2000, also ein Indiz, der vor allem gering kapitalisierte Unternehmen beinhaltet, ist nur um 2,8% seit Jahresbeginn gestiegen. Das heißt, Großunternehmen sind im Verhältnis zu Kleinunternehmen deutlich besser gelaufen in den letzten 4 Monaten. Das deutet auf eine vorsichtigere Investitionshaltung gegenüber kleinen Unternehmen hin, eventuell aufgrund von Risikoabwägung oder sektorspezifischen Herausforderungen. Diese Zahlen vermitteln ein Bild der Marktsegmente, die seit Jahresbeginn am besten und am schlechtesten abgeschnitten haben und geben Einblick in mögliche Präferenzen bzw. auch makroökonomische Trends. Blicken wir einmal auf die verschiedenen Konjunkturzyklen und wie diese mit den Sektoren zusammenhängen. Blicken wir zunächst auf den erfolgreichsten Sektor in diesem Jahr, die Versorger. Die sind typischerweise stabile Dividendenzahler, haben eine niedrige Volatilität und haben eine niedrige Nachfrageelastizität. Also ihr könnt es so vorstellen, die Nachfrage nach Versorgerleistungen ist halt relativ stabil. Man verzichtet nicht einfach auf die Müllabfuhr oder die Stromversorgung, nur weil gerade eine Wirtschaftskrise eingetreten ist, und man verdoppelt auch nicht die Zahlungen an die Müllabfuhr, nur weil man gerade ein besonders gutes Jahr hinter sich hat. In einer Rezession sind diese oft eine defensive Anlage, da die Nachfrage nach grundlegenden Versorgungsleistungen wie Wasser und Strom halt relativ konstant bleibt. In einer Expansion, einer guten wirtschaftlichen Entwicklung, da profitieren diese Werte halt weniger als zyklische Sektoren, da Investitionen und Konsum in energieintensivere Bereiche fließen. Blicken wir auch auf Basisgüter. Diese haben eine zyklische Abhängigkeit von globalen Wirtschaftsbedingungen und Preisschwankungen bei Rohstoffen. In einer Rezession leiden sie oft unter sinkender Nachfrage und fallenden Preisen für Rohstoffe. In einer gut laufenden Wirtschaft profitieren sie von steigender industrieller Aktivität und Bauinvestitionen, was zu höheren Preisen und dementsprechend auch zu höheren Margen führt. Das Gesundheitswesen ist eine Mischung aus zyklischen und defensiven Eigenschaften und hat oftmals hohe Forschungs- und Entwicklungskosten. Tendenziell ist es in der Rezession ein defensiver Wert, da Gesundheitsdienstleistungen kontinuierlich benötigt werden, unabhängig von der Wirtschaftslage. In einer gut laufenden Wirtschaft kann der Gesundheitssektor von erhöhten Ausgaben für Gesundheitsdienstleistungen und fortschrittlichen Behandlungen profitieren. Der Technologiebereich bietet hohe Wachstumsraten, starke Abhängigkeit von Innovation, schneller Veränderung und Wettbewerb. In der Rezession können Technologiewerte empfindlich auf Budgetkürzungen in Unternehmen und Verbraucherzurückhaltung reagieren. In einer gut laufenden Wirtschaft profitiert der Technologiebereich stark von Unternehmensinvestitionen und Konsumausgaben, insbesondere in neue Technologien. Der Finanzsektor ist eng verknüpft mit Zinssätzen und Kreditaktivitäten, beeinflusst von regulatorischen Veränderungen. In einer Rezession leidet dieser unter schlechten Kreditbedingungen, geringer Kreditnachfrage und möglicherweise steigenden Kreditausfällen. In einer guten wirtschaftlichen Lage profitiert der Finanzsektor von verbesserter Kreditvergabe, steigenden Zinssätzen und gesunden Finanzmärkten. Langhaltende Konsumgüter sind stark abhängig vom Verbrauchervertrauen und Einkommen. Wir können dabei beispielsweise an das Sofa, das neue Wohnzimmer, die neue Küche denken. In einer Rezession sind sie deshalb oftmals einer der am härtesten getroffenen Sektoren, da Verbraucher ihre Ausgaben für nicht lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen einschränken. In einer gut laufenden Wirtschaft bedeutet das umgekehrt starkes Wachstum, da steigende Einkommen und Verbrauchervertrauen zu höheren Ausgaben führen. Der Immobiliensektor ist sehr stark abhängig von Zinssätzen, der Immobilienmarktdynamik und der wirtschaftlichen Gesamtlage. In einer Rezession ist er oftmals negativ beeinflusst durch steigende Risikozinssätze, die die Finanzierungskosten erhöhen und die Nachfrage dämpfen können. In einer Expansion profitiert dieser Sektor von niedrigen Zinsen, steigenden Immobilienpreisen und einer erhöhten Nachfrage nach gewerblichen und privaten Immobilien. Bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs stellen wir eine geringe Volatilität fest. Dementsprechend ist dies auch ein eher defensiver Sektor, stabiler Dividendenzahler. In einer Rezession wird dieser Bereich dann oftmals als sicherer Hafen betrachtet, da die Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln und anderen täglichen Bedarfsgütern beständig bleibt. In einer Expansion ist das Wachstum allerdings dann auch begrenzt, da die Produkte grundlegende Bedürfnisse abdecken, die nicht direkt mit wirtschaftlichem Wachstum korrelieren. Bei den Industriegütern stellen wir wieder fest, dass es sehr zyklisch ist, abhängig von Unternehmensinvestitionen und globaler wirtschaftlicher Gesundheit. In einer Rezession, dementsprechend hart getroffen durch Investitionskürzungen in Reaktion auf wirtschaftliche Unsicherheiten. In einer Expansion profitiert der Industriebereich von Anstiegen in Produktion und Investitionen, da Unternehmen expandieren und mehr Kapitalgüter benötigen. Der Energiesektor wiederum ist stark beeinflusst von globalen Öl- und Gaspreisen und sowie geopolitischen Ereignissen. In einer Rezession können Preise und Nachfrage sinken, was zu niedrigeren Gewinnen für Energiefirmen führt. In einer guten wirtschaftlichen Entwicklung, dann gibt es oftmals höhere Energiepreise und eine gestiegene Nachfrage und das treibt dann das Wachstum und die Rentabilität. Jede Subanlageklasse im S&P 500 reagiert unterschiedlich auf Konjunkturzyklen, was sie für eine diversifizierte Investmentstrategie sowie für eine taktische Allokation jeweils nutzbar macht. Blicken wir auch einmal darauf, wie die historische Performance der verschiedenen Sektoren in den verschiedenen Marktphasen bzw. Konjunkturphasen gewesen ist. In einer Rezession, und diese wollen wir jetzt einmal definieren als zwei aufeinanderfolgende Quartale mit fallender Wertschöpfung, zeigt sich, dass bestimmte Sektoren wie Konsumgüter des täglichen Bedarfs, Versorger und Gesundheitswesen, die als defensiv gelten, weniger stark fallen oder sogar positive Ergebnisse erzielen im Vergleich zum Gesamtmarkt. Die Renditen sind wie folgt. Die größten Verlierer in der Rezession sind tatsächlich Immobilien. Diese verlieren im Durchschnitt um 22%. Der Technologiesektor verliert um 20% im Durchschnitt, Industriewerte um 15%, Finanzwerte um 13%, langhaltende Konsumgüter um 12%, grundlegende Basisgüter für den wirtschaftlichen Betrieb um 12%, Energiewerte um 4%, der Gesundheitssektor um 3% und Versorgerwerte nur um 2%. In der Phase der Erholung, also dann, wenn die wirtschaftliche Aktivität wieder zunimmt, zeigt sich eine unterschiedliche Dynamik. In dieser Phase sind dann umgekehrt die Immobilienunternehmen die am besten laufenden. Diese verzeichnen durchschnittlich einen Zuwachs von 39%, Technologiewerte von 28%, Industriewerte von 27%, Finanzwerte von 23%, langlaufende Konsumgüter von 33%, grundlegende Güter für den Wirtschaftsbetrieb von 29%, Energiewerte 27%, Gesundheit 21% Umgekehrt dann halt die Versorgerwerte relativ schwach mit nur plus 15% und ja, die Basiskonsumgüter plus 18%. Während der Expansionsphase, die gekennzeichnet ist durch ein über die Erholung hinausgehendes Wirtschaftswachstum, sieht man robuste Zuwächse über fast alle Sektoren. Aber auch da stellen wir fest, dass die eher zyklischen Werte ja stärker profitieren als die weniger zyklischen Werte. Blicken wir auf die Extreme, die geringsten Zuwächse erzielen dann Versorgerwerte von 8% und die stärksten Zuwächse erzielen in dieser Phase Technologiewerte mit plus 21%. In der Phase der Verlangsamung, also dann, wenn das Wachstum wieder nachlässt, aber die Wirtschaft nicht notwendigerweise schon schrumpft, zeigt sich dann folgende Entwicklung. Immobilienunternehmen kommen gerade mal auf eine Rendite von 2%, Technologieunternehmen ja noch um 10%, Industriewerte 12%, Finanzwerte 14%, langlaufende Konsumgüterhersteller plus 6%, grundlegende Materialhersteller für den Wirtschaftsbetrieb plus 7%, Energie plus 9%, Gesundheitswesen, der stärkste Sektor mit plus 15%, Versorgerwerte 12% und Basiskonsumgüter 15%. Was wir da sehen, ist also, dass in der Zeit der Verlangsamung genau die defensiven Werte am stärksten profitieren und damit könnte eine solche Entwicklung für uns ein Warnzeichen sein. Was sagt uns also die aktuelle Marktentwicklung? Im fundamentalen Kompass, den ich jede Woche unter fundamentalanalysiert.substack.com veröffentliche, ordnen wir solche Entwicklungen jede Woche ein und gehen der Frage nach, wo finden wir das beste Risiko-Rendite-Verhältnis gegeben den Rahmenbedingungen, mit denen wir es zu tun haben. Bereits vor einem Monat, diejenigen, die den Podcast regelmäßig hören und den fundamentalen Kompass vielleicht auch lesen, habe ich das Thema defensive Aktien einmal beleuchtet und die Entwicklung des letzten Monats, ja, von der fühle ich mich zumindest bestätigt. Im fundamentalen Kompass in dieser Woche ordne ich die aktuellen Entwicklungen ein und wir gehen auch der Frage nach, was den Markt zu einer defensiven Positionierung veranlasst und wie wir uns dementsprechend selber taktisch positionieren können. Die taktische Positionierung ist immer die Abweichung von der persönlich optimalen langfristigen strategischen Portfolioaufstellung. Das heißt, der erste Schritt für die erfolgreiche Geldanlage ist es, eine strategische Portfolioaufstellung zu definieren, mit der du deine persönlichen Ziele erreichen solltest. Das Taktische basiert also auf dem Fundament, das strategisch gelegt wurde und optimiert dieses. Wer allerdings nur auf Grundlage von taktischen Einschätzungen sein Geld investiert, ist dann doch eher auf der Spekulantenseite als auf der Seite des langfristigen Anlegers. Für den langfristigen Anleger bringt die taktische Portfolioaufstellung aber den Vorteil, gegebenenfalls in Situationen, in der besonders viel Risiko am Markt besteht, einmal auf die Bremse zu treten und in anderen Situationen, wo diese Risiken freigeräumt worden sind, dann das Gaspedal zu nutzen. In etwa so, wie wenn man auf der Autobahn ist und ein Sturm zieht auf und man reduziert schon mal vorsichtshalber die Geschwindigkeit und wenn der Sturm vorbei ist, ja, dann kann man wieder Gas geben. Genauso wie wir uns bei Sturm oder bei Sonnenschein auf die aktuellen Bedingungen einstellen, so hängt doch die Zielerreichung von der Autofahrt vor allem davon ab, dass wir ja die richtige Route angegeben haben. Und so in etwa können wir die strategische Portfolioaufstellung, den ersten Schritt für eine langfristig erfolgreiche Geldanlage verstehen. Wir müssen einfach definieren, wo wollen wir überhaupt hinkommen und dann können wir darüber sprechen, wann und wie wir am schnellsten den Weg dahin finden. Wenn du also noch nicht den Weg zu deiner persönlich optimalen Geldanlage gefunden hast, deine langfristig strategische Portfolioaufstellung noch nicht definiert hast, dann lade ich dich ein, auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und dann finden wir gemeinsam raus, ob und wie ich dich unterstützen kann, damit du deine persönlichen Ziele erreichen wirst. Ich wiederhole es noch einmal, fundamentalanalysiert.com und dann ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir vereinbaren. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der nächsten Woche wollen wir einmal auf das Thema Zölle und Welthandel schauen. Es gibt verschiedene Anlässe, weshalb wir über das Thema sprechen sollten. Wir haben einmal diese Klimazölle, die die EU in Zukunft erheben möchte und auch Entwicklungen zwischen den USA und China. Zuletzt hat die USA angekündigt, bis zu 100% Importzölle auf Autoimporte aus China zu erheben. Diese Entwicklungen sind auf jeden Fall Grund genug, dass wir einmal darüber sprechen sollten, was eigentlich die Wirkung von diesen Entscheidungen bezüglich dem Freihandel sind für ein Land, aber insbesondere für die Weltwirtschaft insgesamt. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.